Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 76. Die Leidenschaft, welche der Baron für Margot fühlte, prägte sich in seinem ganzen Gesichte aus, als er sich mit demselben rasch näherte. »Beweisen Sie es«, sagte er.
»Ich bin bereit, Ihnen den schriftlichen Befehl des Kaisers zu zeigen und auch nach demselben zu handeln, stelle aber zwei Bedingungen.«
»Welche?«
»Sie geben mir gleich jetzt Ihre Unterschrift, dass meine Schwester Ihre Universalerbin wird, und Sie reiten gleich jetzt nach Sedan, um mir noch vor Anbruch des Tages meine Wechsel zur Verfügung zu stellen.«
»Warum diese Hast?«
»Weil der Kaiser bereits früh abreist. Begreifen Sie nicht, dass ich Sie ihm als den Verlobten meiner Schwester vorstellen will?«
Die Augen des Barons glühten vor Begierde. »Das ist wahr, Kapitän?« fragte er.
»Ja, vollständig wahr.«
»Nun, so werde ich Ihnen die Unterschrift geben, sobald Sie mir die Ausfertigung des Kaisers zeigen, und dann sofort nach Sedan reiten, um Ihnen die Wechsel zu bringen.«
»Sie haben sie nicht mit?«
»Nein.«
»Sie geben mir Ihr Ehrenwort, dass Sie Ihre Versprechungen halten?«
»Mein Ehrenwort«, antwortete der Baron unter heftigem Kopfnicken.
»Nun, so sehen Sie einmal.«
Der Kapitän zog seine Brieftasche hervor, öffnete dieselbe und nahm das Blatt heraus, welches er von dem Kaiser erhalten hatte. Der Baron griff danach und verschlang die Worte mit weit geöffneten Augen. Dann hielt er das Dokument gegen das Licht, um es zu prüfen. »Es ist echt, echt, echt«, rief er triumphierend. »Margot wird meine Frau, endlich, endlich, endlich! Alle Teufel, wie will ich sie in der ersten Zeit dafür strafen, dass ich so lange warten musste?«
»Tun Sie das, Baron, sie hat es verdient.«
»Oh, aber dann soll sie den Himmel auf der Erde haben.«
»Und sie die Hölle in diesem Himmel? Zeigen Sie wieder her.«
Er nahm dem Barone das Dokument wieder aus der Hand. »Ich darf es nicht behalten?« fragte dieser.
»Wozu? Haben Sie es nicht gelesen, dass mir die Vollmacht erteilt wird, die Arrangements zu treffen?«
»Allerdings.«
»Und haben Sie die von mir gestellten Bedingungen bereits erfüllt?«
»Muss es wirklich gleich sein?«
»Ja, die Gegenwart des Kaisers muss benutzt werden.«
»So geben Sie Papier her. In welcher Form wünschen Sie meine Erklärung niedergeschrieben?«
»Ganz kurz, Sie sagen, dass meine Schwester Ihre Universalerbin wird, indem Sie die Absicht haben, dieselbe zu Ihrer Frau zu machen.«
Vor Freude und Entzücken über die zu erwartende Erfüllung seines so lange Zeit vollständig vergeblichen Wunsches dachte der Baron gar nicht daran, diese so ganz und gar verfängliche Wortstellung und Ausdrucksweise einer Prüfung zu unterwerfen. Er schrieb, wie es ihm angegeben worden war, und setzte seinen Namen und das Datum darunter. »So, genügt das?« fragte er.
»Vollständig«, antwortete der Kapitän.
Sein Auge ruhte wie dasjenige eines Raubtiers auf diesem wichtigen Dokumente, als er es zusammenfaltete und in seine Brieftasche steckte. »Haben Sie bereits mit Margot gesprochen?« fragte der Baron.
»Ja.«
»Kennt sie den Willen des Kaisers?«
»So ziemlich.«
»Und wie verhält sie sich dazu?«
»Mehr passiv als aktiv.«
»So haben wir ja bereits mehr als halb gewonnen. Und die Mutter?«
»Oh, die ist noch leichter zu zähmen als die Tochter. Ich habe dem Kaiser ganz einfach die Wahrheit gesagt.«
»Welche Wahrheit meinen Sie?«
»Dass die beiden Damen sich bisher gegen ihre Huldigungen sträubten.«
»Donnerwetter, war dies nicht blamierend für mich?«
»Ganz und gar nicht. Sie sind weder schön noch jung. Es lässt sich also begreifen, dass ein lebensfrisches Mädchen, einen feschen Husarenoffizier, Ihnen vorzieht. Wo liegt da die Blamage?«
»Sie sind fast mehr als aufrichtig, Kapitän.«
»Oh, ich gebe der Sache nur die richtigen Worte.«
»Sie kommen aber da sehr leicht in die Gefahr, für grob gehalten zu werden.«
»Das bin ich auch zuweilen wirklich.«
»Wie zum Beispiel gerade jetzt?«
»Meinetwegen. Unter Freunden rechnet man nicht so streng, und dass ich Ihr Freund bin, glaube ich Ihnen bewiesen zu haben.« Und nebenbei handelten sie in ihrem eigenen Interesse.
Ich leugne dies gar nicht, obgleich mein Interesse gar nicht erforderte, Margot so scharf auf die Folter zu nehmen, wie es geschehen ist.
Was meinen Sie? Was ist geschehen?
Margot ist meine Gefangene.
Alle Teufel, warum?
Um sie zur Raison zu bringen. Sie gibt entweder ihr Ja-Wort freiwillig, und dann wird die Hochzeitszeremonie öffentlich und in solenner Weise vorgenommen werden. Oder sie verweigert es, und dann wird sie in ihrem Zimmer ihre Frau, ohne gefragt zu werden.
Hat dies Geltung?
Wer kann gegen des Kaisers Befehl?
Allerdings, aber man kann doch zuweilen nicht wissen, was...
Pah, unterbrach ihn rasch der Kapitän. Ich habe Vollmacht, nach Belieben zu handeln. Kann Margot nicht krank sein? Kann sie nicht vom Schlage getroffen und der Sprache beraubt worden sein? Lassen Sie mich nur machen.
Kapitän, Sie sind bei Gott ein ausgezeichneter Kerl. Sie sind wert, mein Schwager zu sein.
Danke, dieses Kompliment bringt mich ganz und gar nicht um den Verstand. Übrigens muss ich Sie fragen, ob Sie bereits wissen, was dem Kaiser heute unterwegs passiert ist.
Ich habe es in Sedan erzählen hören. Er ist überfallen worden.
Was hat man über seine Rettung gesagt?
Viel Abenteuerliches. Ein junger Mensch soll ihn gerettet haben. Ein wahrer Roland, ein Goliath, welcher die Räuber niedergemäht hat wie Helme.
Unsinn. Wissen Sie, wer dieser Goliath gewesen ist?
Nun,
Sie kennen ihn sehr genau, denn auch Sie haben mit ihm zu tun gehabt, und zwar in Paris. Ich meine nämlich Königsau.
Der Baron schüttelte ungläubig den Kopf. Kapitän Richemont blickte seinen Partner, den Baron Rayac, triumphierend an und weidete sich an dem Erstaunen desselben.
»Ja, ja, ich meine wirklich den Leutnant Königsau«, wiederholte der Kapitän jedes Wort scharf betont.
Der Baron sperrte den Mund abermals weit auf. Dieses Mal wurde es ihm wirklich schwer, zu Worte zu kommen.
»Königsau?«
fragte er endlich gedehnt.
»Ja.«
»Dieser preußische Husarenleutnant soll den Kaiser gerettet haben?«
»Allerdings.«
»Unmöglich.«
»Oh, höchstwahrscheinlich.«
»Ich hörte doch, es sei ein Seekapitän aus Marseille gewesen.«
»Königsau war es. Er hat sich allerdings für einen Seekapitän ausgegeben, da er als Spion in dieser Gegend gewesen ist. Wir haben den ganzen Meierhof nach ihm durchsucht.«
»War er hier?«
»Jedenfalls.«
»Aber man hat ihn nicht gefunden?«
»Leider nein.«
»Jammerschade.«
»Allerdings, ich selbst erhielt vom Kaiser den Auftrag, nach ihm zu suchen, aber auch meine Bemühungen waren erfolglos. Übrigens habe ich dabei eine Bemerkung gemacht. Sie kennen den Kutscher Florian?«
»Ja, er ist von mir bestochen.«
»Sie glauben, ihm trauen zu dürfen?«
»Gewiss.«
»Ich warne Sie vor ihm. Es ist mir ein hässlicher Streich gespielt worden, dessen Urheber ich in ihm vermute.« »Er scheint mir überhaupt nicht so sehr einfältig zu sein, wie er gern erscheinen möchte.«
»Er hat mir aber bereits sehr viel genützt.«
»Und im Geheimen wohl noch mehr geschadet. Ich werde auf diesen Menschen ein scharfes Auge haben. Ich bemerke zum Beispiel, dass er heute Abend ruhelos von einem Orte zum anderen schleicht. Ich glaube, er hat etwas vor. Vielleicht steckt er gar mit diesem Königsau im Bunde.«
»Das glaube ich nicht.«
»Er soll es sich auch nicht einfallen lassen. Übrigens habe ich mit Ihnen bereits zu viel Zeit versäumt. Wir müssen uns trennen.«
»Was gibt es für Sie noch so Nötiges zu tun?«
»Ich passe auf, ob ich vielleicht doch noch den Preußen erwische. Ich schleiche mich ohne Unterlass um den Meierhof herum. Dabei habe ich eben diesen Florian bemerkt, welcher mir dadurch verdächtig geworden ist.«
»So will ich Sie nicht stören, Kapitän. Es wäre ja auch mir ein wahres Gaudium, wenn es Ihnen gelänge, diesen Königsau zu fangen. Ich reise also jetzt nach Sedan zurück, um Ihnen die Wechsel zu holen. Doch sage ich Ihnen vorher, dass Sie dieselben erst nach unserer Audienz beim Kaiser ausgehändigt erhalten.«
Mir ist das gleich. Geben Sie die Wechsel nicht, so erhalten Sie Margot nicht. Das steht unumstößlich fest.
Man muss unter Freunden ehrlich sein, und Freunde sind wir beide hoffentlich doch. Also, auf Wiedersehen, Kapitän.
Auf Wiedersehen.
Wann steht der Kaiser auf?
Bei Tagesanbruch.
So muss ich mich bereiten.
Er verließ das Zimmer. Der Kapitän blieb lauschend stehen, bis die Schritte verklungen waren. Dann murmelte er tief aufatmend. Endlich, endlich gesiegt. Diese verdammten Akzepte werden vernichtet. Und das Erbschaftsdokument? Ah, wozu ist das nicht zu gebrauchen? Den Namen verändert, so bin ich der Universalerbe.
Diese Angelegenheit lässt sich überhaupt auf sehr verschiedene Weise nutzbar machen. Der Kaiser will mir wohl, Margot wird gezähmt. Ich bin meine Schulden los und darf nun endlich aufatmen. Freilich darf ich diesem Baron jetzt noch nicht mitteilen, dass er sich zu hüten hat, Margot anzurühren. Ich glaube, es fiele ihm ein, noch in letzter Stunde scheu zu werden.
Nach diesem Selbstgespräch begab er sich wieder hinaus in die Nacht, um seinen Patrouillengang fortzusetzen. Kurze Zeit vorher war Florian auf das Dach zu Königsau gekommen. Dieser hatte geglaubt, dass es Zeit zum Aufbruch sei.
»Oh nein«, sagte da der Kutscher, »ich befürchte fast, dass es uns unmöglich sein wird, fortzukommen.«
Königsau erschrak. »Warum sollte es unmöglich sein?«, fragte er.
»Weil dieser Richemont gar nicht zur Ruhe kommen will.«
»Was tut er?«
»Er schleicht ruhelos aus einer Ecke in die andere. Fast scheint es mir, als ob er ahne, dass Sie sich noch auf Jeanette befinden.«
»Er wird das Schleichen schon noch satt bekommen. Haben wir nur noch einige Zeit lang Geduld.« Es verging abermals eine Stunde, während welcher Florian auf sich warten ließ. Endlich erschien er. Königsau hörte, dass er einen leisen Fluch ausstieß.
»Was gibt es abermals?« fragte er. »Jetzt hatte ich ein wenig Luft«, antwortete der Kutscher.
»Es kam ein Reiter, mit welchem der Kapitän sich bis jetzt unterhalten hat. Diese Zeit habe ich benutzt, um die Pferde nach dem Garten zu bringen. Mit dreien ist es gelungen, aber das vierte befindet sich noch im Stalle.«
»Der Kapitän schleicht wieder?«
»Freilich.«
»Das könnte man ihm verleiden. Dauert es lange, das vierte Pferd nach dem Garten zu bringen?«
»Höchstens 5 Minuten.«
»Kann man aus dem Garten fortreiten, ohne gehört zu werden?«
»Ja, sobald das große Tor von innen geöffnet wird.«
»Wo schleicht der Kapitän?«
»Jetzt meist draußen, um die große Besitzung herum.«
»Wäre da der Hund nicht zu gebrauchen?«
»Sakriste, ja, an den habe ich noch gar nicht gedacht.«
»Also, er mag ihn festhalten, solange als es für uns notwendig ist.«
»Das werde ich sofort besorgen. Ziehen Sie sich einstweilen um, Herr von Königsau, und tragen Sie auch den Damen die Kleider hinab. Ihr jetziger Anzug und die Frauenanzüge, welche ich geborgt habe, werden in die Mäntel geschnallt. Alles übrige Besitztum der Damen bleibt hier.
Sind Sie hinreichend mit Geld versehen?«
»Vollständig. Sonst hätte ich Ihnen einiges zur Verfügung gestellt.«
Er entfernte sich rasch, aber leise wieder und begab sich zunächst zu dem Stalle, in welchem Tiger an der Kette lag. Er machte ihn los und sagte ihm,
»Komm, mein Hund, du sollst den Kerl noch einmal fassen, aber still, ganz still, damit kein Lärm entsteht. Übrigens wirst du uns dann begleiten, denn du bist ein tapferer Kerl und kannst uns von großem Nutzen sein.«
Er schlich mit ihm hinaus und legte sich draußen hinter einem der Nebengebäude auf die Lauer. Er hatte ungefähr eine Viertelstunde gewartet, als er leise Schritte hörte. Er legte sich auf den Boden, um den Nahenden möglichst gegen den Himmel betrachten zu können. Trotz der Dunkelheit erkannte er in demselben den Kapitän. Er ließ ihn vorüber.
»Halte ihn«, gebot er dann leise dem Hunde. Das Tier schnellte sich mit einigen weiten Sätzen vorwärts.
Ein unterdrückter Schrei, der Fall eines Körpers und dann ein grimmiges Knurren war alles, was man hörte. Dann war es still. Jetzt wusste der Kutscher sich sicher und den unbequemen Späher unter der besten und schärfsten Bewachung. Er kehrte nach dem Stalle zurück und führte das Pferd nach dem Garten. Dann koppelte er die Tiere zusammen und führte sie aus dem Garten hinaus nach einer einzelnen Linde, welche in einiger Entfernung vom Meierhofe auf dem Felde stand. Nun wendete er sich wieder rückwärts, ging erst zu sich selbst, um alles, was er für nötig hielt, zu sich zu stecken, und stieg dann auf das Dach hinauf. Dort fand er Königsaue bereits in der Dragoneruniform. »Ist alles gut gegangen?« fragte dieser.
»Ja.«
»Der Kapitän liegt fest?«
»Ja, der Hund hat ihn. Wie weit sind die Damen?«
»Sie sind auch bereit. Es ist schneller gegangen, als ich dachte.«
»So will ich sie holen.«
Florian stieg die Leiter hinab und brachte bald die beiden verkleideten Frauen hinauf. Er zog die Leiter nach und schloss dann die Treppenöffnung zu. Die Leiter legte er neben die Esse, dass es den Anschein hatte, als sei sie von einem Schornsteinfeger gebraucht worden. »Jetzt bitte ich, mir zu folgen«, sagte er dann, »aber möglichst leise, damit wir nicht bemerkt werden.« Die drei anderen schritten unter seiner Führung über das Dach hinüber und kamen an den Hauptausgang, von da auf die Treppe in einen finsteren Korridor, auf welchem sie sich bei den Händen fassen mussten, sodann auf eine Nebentreppe in einen kleinen Hof, aus demselben in den Garten und von da hinaus auf das Feld. »Wo sind die Pferde?« fragte jetzt Königsau. »Ich dachte, sie in dem Garten zu finden.«
»Ich habe sie weiter fortgeschafft, weil mir das sicherer erschien.«
Nach diesen Worten führte der Kutscher die anderen zu der Linde, wo er jeder Person das betreffende Pferd anwies. »Jetzt bitte ich, einige Augenblicke zu warten. Ich muss Richemont freilassen.«
»Warum?«
»Weil ich meinen Hund mitnehmen will. Er kann uns nützlich werden.« Er schlich sich wieder zurück. In der Nähe der Stelle angekommen, an welcher Richemont lag, trat er fester auf und tat ganz so, als ob er eben um die Ecke herumkomme.
»Holla, was ist das?« fragte er. »Tiger, bist du es? Was hast du denn da? Zeig mal her.«
Er bückte sich nieder.
»Ah, ein Kerl. Ist der Königsau also doch hier gewesen und mir in die Falle gegangen? Wie gut, dass ich gewacht habe. Wart, Bursche, ich werde dich dem Herrn Kapitän Richemont überliefern. Du darfst zwar aufstehen, aber versuche nicht, mir auszureißen. Mein Hund hätte dich sofort wieder beim Kragen, und dann könnte ich es ihm nicht mehr wehren. Es wäre um dich geschehen. Lass gehen, Tiger, aber passe doch gut auf.«
Der Hund gab den am Boden liegenden frei, entfernte sich aber keineswegs von ihm hinweg. Richemont raffte sich empor.
»Donnerwetter«, sagte er, »das ist nun bereits zum zweiten Male.«
»Wie, Herr Kapitän, sind Sie es?« fragte Florian ganz erstaunt.
»Ja, ich, Mensch, warum lässt du denn diesen Hund so frei herumlaufen?«
»Weil er mir den Königs auffangen sollte.«
»Du selbst behauptest doch, dass er fort sei.«
»Ja, aber der Kaiser sagte, dass er vielleicht doch noch hier herum versteckt sei. Es ärgerte mich furchtbar, von diesem Deutschen belogen worden zu sein, und darum gab ich mir alle Mühe, ihn zu fangen.«
»Das ist ein ganz überflüssiger Eifer. Ich habe darunter leiden müssen und bin nun zum zweiten Male dem Tode nahe gewesen.«
»Ja, der Tiger ist ein ausgezeichneter Hund.«
»Hole ihn der Teufel. Du aber kannst dich in das Bett scheren, anstatt andere in Lebensgefahr zu bringen.«
»Psst, sprechen Sie nicht so barsch, Monsieur.«
»Warum nicht? Hast du es etwa nicht verdient?«
»Ich weiß nicht, aber mein Hund könnte sonst denken, dass Sie sich mit mir zanken, und dann reißt er Sie wieder nieder.«
»Miserable Bestie, halte ihn einmal fest.«
»Warum?«
»Weil ich mich entfernen will.«
»Gut, ich denke, es wird auch für Sie besser sein, sich zu Bette zu begeben. Diese Deutschen sind es gar nicht wert, dass man sich von ihnen an der Nase herumführen lässt. Verstanden, Herr Kapitän?« Richemont hatte sich bereits um einige Schritte entfernt. Jetzt blieb er stehen.
»Wem meinst du das?« fragte er.
»Ganz so, wie ich es gesagt habe, Herr Kapitän.«
Höre, mir scheint, du treibst ein falsches Spiel mit mir. Nimm dich in Acht, dass ich dich nicht dabei ertappe, sonst bekommst du es mit mir zu tun.
Ja, bisher habe ich sie stets dabei ertappt, und da hatten sie es mit dem Hunde zu tun.
Richemont ging wütend davon, und der Kutscher begab sich zu seinen drei Gefährten, welche ein jedes Wort mit angehört hatten.
»Das war ein wenig unvorsichtig«, meinte Königsau. »Es war besser, dem Hunde zu pfeifen, als hingehen und sich dem Manne zu zeigen.«
»Das ist egal. Der Mann muss auch wissen, wer es ist, der ihn auslacht. Sonst hat man kein Vergnügen daran.«
Er stieg zu Pferde und der Ritt begann.